Wir blicken heute zu Beginn mal nach Australien. Denn während es bei uns immer kälter wird, wird es in Australien immer wärmer. Und besonders Kinder und Jugendliche könnten sich auf eine Weihnachtszeit in der Sonne freuen, wenn da nicht diese eine Sache wäre, die ihr Leben wahrscheinlich ziemlich verändern wird. Und diese eine Sache ist ein Gesetz der australischen Regierung.
With one law. We can protect Generation Alpha from being sucked into purgatory by predatory algorithms described by the man who created the feature as behavioral cocaine.
Das war Australiens Kommunikationsministerin Annika Wells und sie spricht da über das Gesetz, das ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige festschreibt. Sie sagt, mit einem einzigen Gesetz können wir die Generation Alpha davor schützen, von räuberischen Algorithmen in ein Fegefeuer hineingezogen zu werden. Algorithmen, die man auch als Verhaltenskokain beschreibt. Und damit hallo zu BR24 Medien, ich bin Jasper Ruppert. Australien ist das erste Land, das ein Verbot dieser Art umsetzt und vermutlich wird es nicht das einzige bleiben. Für australische Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gilt seit Mittwoch kein Instagram, kein TikTok, kein Snapchat, kein X und als letztes auf der Liste noch hinzugefügt auch kein YouTube mehr. Wir haben in BR24 Medien heute das vor. Wir blicken auf das australische Gesetz, warum es eingeführt wurde und wie es durchgesetzt werden soll. Wir versuchen eine Annäherung an die Frage, wie schädlich sind soziale Medien für Kinder? Was spricht für ein Verbot, was dagegen? Und wir schauen uns die Lage in Deutschland und Europa an, auch die Frage, ob so ein Gesetz denkbar ist und wie es durchsetzbar wäre. Und um diese Fragen zu klären, habe ich zwei Gäste bei mir im Studio. Einmal Maja Götz, sie ist Medienwissenschaftlerin und Leiterin des IZI, des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk. Hallo Maja.
Hallo.
Und Christian Schiffer, er ist Netzexperte beim BR. Hallo Christian.
Hallo.
Bevor wir uns das Gesetz nochmal genauer anschauen, was ging euch denn durch den Kopf, als die Kommunikationsministerin gesagt hat, dass Kinder von räuberischen Algorithmen in ein Fegefeuer hineingezogen werden können? Maja, fang du mal an.
Ja, das ist natürlich jetzt erstmal sehr metaphorisch und sehr groß und sehr dramatisch formuliert. Vom Grundprinzip her aber ein ganz wichtiger Schritt und da lohnt es sich genauer hinzugucken. Fegefeuer ist der Tick zu viel. Nichtsdestotrotz, gerade für die Jüngeren, ist es einfach sehr, sehr schwierig.
Geht dir das ähnlich, Christian?
Also als ich das gehört habe, an was ich denken musste, war ehrlich gesagt meine eigene Vergangenheit, weil ich diesen Rauschgift- und Kokainvergleich einfach schon so oft gehört habe. Also als ich Computerspiele früher gespielt habe, da hieß es, es sei Kokain aus der Steckdose. Ja? Im 19. Jahrhundert, als Frauen Bücher gelesen haben, da hieß es, ein großes Problem haben wir, nämlich die Lesesucht. Also mir schwingt da viel zu viel Kulturpessimismus mit und ich mache hier hochoffiziell eine Vorhersage, die wir uns in 2 Jahren anschauen können. Ich kann nämlich schon sagen, was das nächste Kokain sein wird.
Nämlich?
Chatbots, KI-Chatbots, ja, die ja kein Social Media sind, weil es ist ja nicht Social, man redet ja, hat ja nichts mit anderen Menschen zu tun, sondern nur mit einer Maschine. Aber da sehen wir jetzt schon, dass die Zahlen massiv steigen und wir reden heute über Kokain, irgendwie Social Media und in 2 Jahren, also diese Wette gebe ich hier ab, werden wir genau die gleiche Diskussion führen mit Chatbots. Und dann, so ist das immer, also neues Medium, es passiert irgendwas und der Kokainvergleich ist nicht fern.
Also wir reden heute über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche und man hört schon etwas raus. Christian, du bist da eher kritisch. Maja, du siehst da schon einen Sinn drin. Und bevor wir da jetzt noch genauer einsteigen, hören wir noch einmal Australiens Digitalministerin Annika Wells. Die hat nämlich auch das hier gesagt.
Teenage addiction was not a bug, it was a design feature. And on 10 December there are going to be withdrawal symptoms. Teenagers will be upset, some will fight to get back on. Some will manage to find their way around the tech and keep their accounts. But I truly believe the short-term discomfort will be worth the long-term benefits.
3 interessante Dinge sagt Annika Wells da. Zum einen, dass die Algorithmen der sozialen Medien, dass die Teenager süchtig machen, das sei kein Zufall, sondern das ist gewollt. Sie sagt auch, dass einige Wege finden werden, das Verbot zu umgehen, aber sie glaube, dass der kurzfristige Ärger es wert sei für die langfristigen Vorteile. Christian, dieses Gesetz in Australien, für unter 16-Jährige ist das Internet ja jetzt nicht komplett verboten, aber was dürfen sie nicht mehr nutzen?
Also vielleicht nochmal zu dem, was sie sagt, weil da würde ich ihr ja recht geben. Also ich meine, da glaube ich, können wir auch Einigung drüber herstellen, dass diese Algorithmen einfach ein riesiges Problem sind. Ja, also überhaupt gar kein Zweifel. Und die sind auch dazu gemacht, Leute in Anführungsstrichen süchtig zu machen. Also das Fetisch dieser Konzerne ist halt einfach die Verweildauer, weil dann können sie mehr Geld verkaufen. Also es ist sicherlich richtig, da muss man was dagegen tun. Ich habe nur die Zweifel, ob das das richtige Mittel ist. Und zu deiner Frage, da hätte ich auch, dann nehme ich auch gleich ein Argument. Nämlich, wenn wir uns angucken, welche Plattformen werden denn eigentlich verboten? Klar, das ist Instagram, klar, das ist Twitter, also X. YouTube ist jetzt dazugekommen. Da hatte man erst gesagt, das ist ja kein soziales Netzwerk und da gibt's ja auch Bildungsinhalte. Jetzt ist es mit dazugekommen. Es steht aber auch zum Beispiel eine Plattform drauf, nämlich Reddit. Und Reddit ist eine Plattform, die ganz andere Algorithmen hat, die eigentlich dafür steht, dass man eben Plattformen auch anders designen kann, ja, nach anderen Prinzipien. Und jeder, der auf Reddit zum Beispiel mal war, der weiß, dass dort die Qualität der Beiträge eine ganz andere ist als in anderen Social Media Networks und dass es eben nicht so getrieben ist, eben von diesem Prinzip der Verweildauer und irgendwelchen Dingen, die uns irgendwie, weiß ich nicht, unser Dopaminlevel hochtreiben. Und das ist auch eine Sache, die ich erstmal schon auch kritisch anmerken möchte, dass dieses Gesetz so ein bisschen nicht versteht, was ein soziales Netzwerk ist und was nicht und nicht versteht, welche Wirkung Algorithmen wirklich haben, sondern es einfach super grob darüber geht und einfach sagt, okay, das sind jetzt einfach soziale Netzwerke, wir verbieten die wegen den Algorithmen, aber dann schaut man sich überhaupt gar nicht die Netzwerke konkret an und eben gar nicht konkret die Algorithmen, wie wir im Beispiel Reddit zum Beispiel sehen.
Und die Netzwerke, die jetzt verboten sind, wie Instagram, wie TikTok, X, wie sollen die dieses Gesetz umsetzen?
Das ist auch so eine sehr gute Frage, ja. Eine Frage, die irgendwie seitdem das bekannt gegeben ist, offen ist. Also das Gesetz sagt, die Plattformen müssen sich drum kümmern, verlässliche und bequeme und datenschutzkonforme Lösungen anzubieten. Und letztendlich lassen sich diese drei Punkte nicht so richtig miteinander vereinbaren. Man darf Ausweiskontrollen machen. Man muss allerdings eine zweite Option anbieten. Problem bei Ausweiskontrollen ist, jeder muss sie machen. Dann müssen auch Erwachsene sich irgendwie ausweisen, weil man muss ja irgendwie rausfinden, wer erwachsen ist und wer nicht. Schwierig. Dann, darauf wird wahrscheinlich am meisten gesetzt werden, ist Biometrie. Also sprich, man lädt ein Selfie hoch und eine KI bewertet dann, wie alt die Person ist. Aber das kollidiert massiv mit Datenschutz, ja, weil wir da massiv dann biometrische Daten einsammeln. Das heißt, das finde ich ist eine wirklich offene Frage. Man schiebt das ab zu den Plattformen, was ich in Ordnung finde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dabei eine Lösung rauskommt, die sowohl datenschutzgerecht ist, als auch bequem, als auch verlässlich und sich dann, das muss man auch nochmal sagen, sich nicht umgehen lässt, weil das sehen wir auch schon, auch wenn man jetzt zum Beispiel biometrische Daten nimmt, die Kids, die sind ja schlau, die laden dann irgendwelche Bilder von Computerspielen hoch oder filmen irgendwas ab und solche Sachen haben wir alles schon gesehen. Also diese drei Dinge lassen sich nicht miteinander vereinbaren und das ist auch etwas, was ich sehr skeptisch sehe.
Also bei der Frage, wie das umgesetzt werden soll, ist das Gesetz etwas unscharf. Was festgeschrieben wurde, wenn die Plattformen dagegen verstoßen, dann drohen Strafen von umgerechnet bis zu 28 Millionen Euro. Jetzt gehen wir mal zurück zu der Frage, warum die australische Regierung das eingeführt hat. Es gibt ja zahlreiche Studien, die einen Zusammenhang sehen zwischen der Nutzung von sozialen Medien und einer Reihe von negativen Effekten bei Kindern. Angststörungen, Depressionen, Schlafstörungen, Stress, geringeres Selbstwertgefühl, Konzentrationsprobleme, um nur einige zu nennen. Dann gibt es aber auch Stimmen, die sagen, ja, der Zusammenhang, der sei nicht so wirklich erwiesen. Für diese Entwicklung könnte es auch andere Faktoren geben. Maya, wie bewertest du denn die Studienlage zu der Frage?
Also ich denke, die Studienlage ist relativ eindeutig. Es geht unserer Jugend, es geht unseren Kindern nicht gut und es korreliert hochgradig mit der Mediennutzung und zwar hier der Handynutzung und eben speziell der sozialen Medien. Das heißt, wir können schon sagen, da passiert etwas, da müssen wir genauer hingucken und Studien, die genauer hingucken, zeigen zum einen, was es vor allen Dingen braucht, ist Medienkompetenz. Sie zeigen aber eben auch, dass das Kindern und Jugendlichen einfach fehlt, gerade in dem Bereich, wenn wir über Instagram und TikTok nachdenken und hier im Prinzip die brauchen Kinder und Jugendliche einfach Schutz und die müssen wir ihm bieten.
Wie viel Zeit verbringen denn Kinder und Jugendliche mit ihrem Handy auf sozialen Medien?
Also am Wochenende oder an Ferientagen sind es 3 Stunden 47 Minuten im Durchschnitt. An einem Wochentag sind es über 2,5 Stunden. Das heißt, wir sind einfach bei einer sehr hohen Nutzung. Und natürlich variiert das. Die Kinder, die dann zum Beispiel Sport treiben, die noch Instrumente lernen, die werden weniger da sein. Und die, die das eben nicht, diese Ressourcen einfach nicht haben, die werden eben noch länger auf sozialen Medien sein. Also was wir in der aktuellen Studie zu TikTok sehen können, dass Jugendliche im Prinzip pro Stunde 830 Videos sehen.
830.
Und etwa 78% der Jugendlichen guckt 1 bis 3 Stunden und 22% guckt über 3 Stunden bis hin zu 10 Stunden. Das heißt, dass eine Anzahl an kurzen Impressionen, an kurzen hochemotionalen Aussagen drin, die einfach eine ganz andere Mediennutzung, die eine ganz andere Umgang mit einfach Inhalten stattfindet, die wir so bisher noch gar nicht gesehen haben. Und ne, wir haben teilnehmende Beobachtungen gemacht, einfach wie nutzen sie wirklich real TikTok? Und das geht so schnell, da geht das Liken, dieses drauf eingehen. Sie haben das Gefühl, dieser Algorithmus, der funktioniert für mich. Also Information, wenn sie ne, 2/3 sagt, sie informieren sich über Politik und Zeitgeschehen, über TikTok und Instagram. Und TikTok finden sie vor allen Dingen gut, weil es kurz erklärt und weil es das einzige Medium ist, was es zu einem bringt. Das heißt, sie haben das Gefühl, hier wird ihnen etwas angeboten und merken dabei eben nicht, dass es eben nur bestimmte Inhalte sind und dass sie ganz viele andere Inhalte gar nicht sehen.
Wie es in Deutschland aussieht, was die Politik sagt, da kommen wir später nochmal genauer drauf. Es gab im November im Petitionsausschuss des Bundestages eine Anhörung und gesprochen hat da Verena Holler. Sie ist Mutter von 3 Kindern und Vorstandsmitglied des Vereins Smarter Start, der nach australischem Vorbild fordert, dass Social Media erst ab 16 Jahren erlaubt sein soll. Ihre Petition dafür, die hat inzwischen fast 160.000 Unterschriften. Und bei der Anhörung hat Verena Holler unter anderem das hier gesagt.
Es geht um Gesundheit, Entwicklung, Selbstbestimmung und Freiheit der kommenden Generationen. Und es geht nicht zuletzt auch um unsere Demokratie. Darum bitte ich Sie, nicht um Kindern etwas wegzunehmen, sondern um ihnen die Chance zu geben, gesund, glücklich und selbstbestimmt aufzuwachsen, brauchen wir ein gesetzliches Mindestalter von 16 Jahren.
Neben Gesundheit nennt sie noch Freiheit und unsere Demokratie als Gründe für ein Verbot. Ganz offen gefragt an euch beide, würdet ihr da mitgehen?
Ja. Gerade wenn es um die Frage geht, um Deutungsmuster. Hier zeigt sich sehr deutlich, dass zum Beispiel auf TikTok Spots von der AfD sehr viel schneller und sehr viel häufiger aufgespielt werden als von anderen Parteien. Dass Deutungsmuster dort angeboten werden, zum Beispiel aus der Manosphäre, also sehr dekonstruktive Männlichkeitsbilder, die einfach Jungen und unserer Demokratie wirklich schaden. Und Jugendliche, und bei Kindern wissen wir es noch nicht, die haben wir noch nicht untersucht, aber wir haben jetzt gerade eine Studie zu Jugendlichen abgeschlossen, die übernehmen die. Die denken einfach, das ist Realität. Oder zum Beispiel, der Klimawandel ist eine TikTok-Propaganda. Wäre schön, wenn es so wäre, ist aber nicht so. Das heißt, hier kommen einfach Deutungsmuster rein und Kinder und Jugendliche haben keine Chance, diese einzuordnen, diese als Fehlinformation zu deuten. 2/3 der Jugendlichen sagt, sie nutzen TikTok und Instagram für Informationen über Gesellschaft und Politik. Und da wird einfach deutlich, das führt unter anderem zu undemokratischen Tendenzen.
Also ich sehe da die Studienlage nicht ganz so klar. Da gab es erst, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche eine Studie, die sehr in Frage gestellt hat, ob wirklich soziale Medien für die Polarisierung verantwortlich sind, die wir in der Gesellschaft haben. Ich würde schon auch, aber so aus dem Bauchgefühl sagen, dass da soziale Medien eine Rolle spielen. Aber es ist halt so, dass man auch bei den Nutzern der sozialen Medien einfach sehr große Unterschiede gibt, was die soziale Präferenz angeht. Also Leute, die TikTok nutzen, haben andere politische Vorstellungen als Leute, die Instagram nutzen oder die Reddit nutzen. Und da sind wir natürlich wieder bei der Frage, was verbietet man da und ist das mit dem Verbot wirklich die beste Lösung? Ist es nicht vielleicht sinnvoller, sich wirklich mal diese Algorithmen vorzunehmen, ja, und mal da zu gucken, ob man da nicht bestimmte Sachen einfach regulieren kann, weil daran hängt das meines Erachtens. Und letztendlich würde ich ja sagen, so schlecht ist das ja nicht, dass Kinder und Jugendliche soziale Medien nutzen, um sich über Politik und Gesellschaft zu informieren, weil es wird ja in der Öffentlichkeit immer ein anderes Bild gezeichnet. Es wird ja eigentlich immer das gezeichnet, dass die quasi da nur irgendwie ihre Zeit verplempern. Also ich glaube, wenn man früher gesagt hätte, sie informieren sich zu Gesellschaft und Politik zu 2/3 oder 1/3, dann ist das ja eigentlich erstmal etwas Gutes. Und jetzt sagt man aber ja, aber sie machen das jetzt auf falsche Art. Ja, finde ich auch schwierig. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man diese Netzwerke oder diese Social Media nicht regulieren muss, aber ich glaube, wir müssen da einfach auf einer ganz anderen Ebene setzen, weil das Problem einfach viel komplexer ist, als dass man es mit einem bloßen Verbot lösen könnte.
Ja, ganz wichtig aber auf sozialen Netzwerken, das ist User-Generated Content. Das heißt, jeder kann alles behaupten. Es gibt keinerlei Kontrolle, ob es richtig oder falsch ist, ob das angemessen ist oder ähnlich ist. Unsere Kultur baut darauf auf, dass wir gerade Kindern und Jugendlichen etwas zur Verfügung stellen, wo ein zumindest ein Check nach Realität ist, was didaktisch aufbereitet ist und ähnliches. Und all das findet nicht mehr statt. Das heißt, da kann einfach jeder alles behaupten. Und Kinder und Jugendliche nehmen das für real. Natürlich kann man sagen, es fehlt Medienkompetenz und das ist das zentrale Moment, was es braucht. Aber es ist schlicht und ergreifend, wir können nicht sagen, das ist positiv, dass sie sich dort informieren, weil sie merken es zum Teil eben auch nicht. Und das ist das Entscheidende. Sie nehmen es einfach auf, sagen, ah ja, und so ist dann eben die Klimakrise, ist eben eine TikTok-Propaganda. Und das ist sie eben nicht.
Aber da würde ich auch einwenden, dass wenn wir uns anschauen, wer glaubt eigentlich an Fake News, da haben wir das Problem doch nicht bei den Kindern und Jugendlichen. Da haben wir das Problem bei den Alten. Also wir wissen aus Studien, dass zum Beispiel Fake News von über 16-Jährigen viel mehr geteilt werden als von unter 16-Jährigen. Weil die auch insgesamt übrigens mehr teilen, ja. Dann muss man ja auch sagen, also hier bin ich wieder bei der Frage der Definition. Wir haben ja jetzt einen Reformstaatsvertrag, wir sind ja hier im Medienmagazin und da steht zum Beispiel drin, dass auch die ARD oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk die Mediatheken ausbauen kann zu so einer Art Social Network oder zumindest so eine Art Community. Und das würde vermutlich jetzt bei diesem australischen Gesetz zum Beispiel auch verboten werden. Oder man könnte es zumindest nicht ausschließen oder man müsste das Gesetz halt umschreiben. Es wirkt so, als wären wir weit auseinander. Wir sind, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Wir streiten uns nur ein bisschen sozusagen über, was sozusagen das richtige Werkzeug ist, um dieses Problem zu bekämpfen, bei dem wir uns ja in der Diagnose einig sind. Und da, glaube ich, eben ist so dieses Ding, alles zu verbieten, einfach der falsche Weg, weil es einfach zu unpräzise ist.
Das ist richtig, aber wir brauchen jetzt sofort erstmal etwas, was einfach den Druck von den Kindern und Jugendlichen wegnimmt. Gerade bei Mädchen haben wir 27% der Mädchen haben depressive Symptome. Und wenn sie so niedrigen sozialen Status haben, ist es so 43. Das heißt, wir haben wirklich eine belastete Generation, wo dieser Druck zu viel ist. Zum Beispiel jetzt bei Mädchen speziell eben das Körperbild, was dort, wie viel Make-up musst du tragen, wie musst du aussehen, wie musst du dich zurechtmachen. Das macht so viel Druck. Das führt einfach in Bereiche, wo es wirklich auch einfach in Krankheit führt. Wir brauchen psychische Gesundheit. Und deswegen brauchen wir jetzt erstmal einen Schutz und dann können wir immer noch gucken, was sind die Wege, wie wir das positiv erweitern können. Aber gerade für Jüngere, gerade für Kinder und Preteens ist das einfach eine Überforderung. Das können sie selber nicht steuern und die Inhalte werden eben nicht gesteuert und das ist das große Problem.
Also bei den Gründen für das Verbot haben wir einmal, da seid ihr euch einig, dass die Algorithmen so sind, dass sie süchtig machen können. Wir hatten als zweiten Punkt die psychischen Probleme, die durch die Nutzung von sozialen Medien entstehen kann. Ich würde gerne noch kurz einen Aspekt ansprechen, der auch von vielen Eltern genannt wird, nämlich, dass Kinder und Jugendliche über soziale Medien Gewaltvideos sehen, dass sie sehr früh mit Pornografie in Verbindung kommen. Glaubt ihr, dass ein Verbot das irgendwie verhindern kann?
Nein, und das wäre eigentlich auch meine Antwort auf das mit dem Körperbild. Weil es ist ja nicht so, du hast es auch in der Anmoderation angesprochen, das Internet wird ja nicht verboten. Es wird ja nur Social Media verboten. Und es gibt im Internet, früher haben wir bei Essstörungen zum Beispiel viel diskutiert über diese Poana-Foren, ja, die junge Frauen irgendwie teilweise in den Tod getrieben haben, ja, und die dann verhungert sind. Pornografie ist etwas, was auf den sozialen Medien, also auf Instagram, extrem schwer zu finden ist, also wirkliche Pornografie, ja. Bei anderen Netzwerken ist das anders, aber natürlich ist das ganze Internet an sich voll mit Pornografie. Das heißt, wir werden da Ausweichbewegungen auch sehen, hin in zum Beispiel völlig unregulierte Foren, wie zum Beispiel 4chan, ein absoluter Radikalisierungserhitzer, eben sowas wie Proana, eben pornografische Sachen und so weiter und so fort. Also es wird ja nicht so sein, dass das dann verschwindet, das ist nicht aus der Welt, sondern die Aufmerksamkeit wird dann eben umgeleitet. Oder, das ist eben, deswegen sage ich, in 2 Jahren werden wir drüber diskutieren nochmal, oder man wendet sich dann zum Beispiel Chatbots zu. Auch das ist ja eine Möglichkeit, sich irgendwie zu unterhalten und so weiter. Und da sehe ich dann sozusagen schon das nächste Kokain auf uns zurollen. Ja.
Ein Argument, das häufig angeführt wird bei der Frage, warum es kein Verbot geben soll, ist, dass man den Kindern einfach mehr Medienkompetenz an die Hand geben soll. Und auch dazu hat sich Verena Holler von dem Verein Smarter Start geäußert im Petitionsausschuss des Bundestages.
Gibt es mildere Mittel, die ebenso wirksam sind wie ein Mindestalter? Nein. Die vermeintliche Alternative, Kinder durch Medienkompetenz zum Selbstschutz zu befähigen, klingt vernünftig, ist es aber nicht. Es liegt nicht an mangelnder Aufklärung, wenn Kinder zu lange scrollen, Enthauptungen ansehen, sich bei Gewalttaten oder lebensgefährlichen Challenges filmen. Es ist die logische Folge von Algorithmen, die genau zu diesem Zweck programmiert werden. Kein Kind kann sich alleine dagegen behaupten. Vielen Erwachsenen fällt es schwer genug. Es von Kindern zu fordern, ist unfair.
Gehst du da mit, Maya? Ist das unfair?
Ja, es ist unfair, weil sie sich wirklich nicht wehren können. Und das große Problem ist, dass wenn wir zum Beispiel von Grundschulkindern sprechen, dann können sie einfach nur eine bestimmte Dimension von Medienkompetenz erwerben. Die ist aber ganz wichtig und die findet im Moment nicht statt. Also wir haben einige, die durch Schulungen gehen, aber es ist viel zu wenig, was gerade in Schule, was in Hort, was in einfach, was ihnen im Bildungssystem geboten wird. Und auch dann können sie sich gegen bestimmte Momente eben nicht wehren. Aber sie können schon mal verstehen, dass Medien nicht immer die Wahrheit sagen. Also sie können schon ganz viel sehen, sie können es auch lernen, das kritisch zu betrachten. Aber genau diese Diskussion über was passiert da, verschiedene Menschen haben verschiedene Perspektiven, da steht eine Propaganda hinter und ähnliches, dafür müssen sie einfach erst älter werden. Deswegen, ich würde sagen, es muss nicht 16 sein, aber 13 zum Beispiel wäre eine gute Perspektive. Und wir brauchen ganz dringend mehr Medienkompetenz, die ihnen genau diese Räume eröffnet, dass sie sich damit auseinandersetzen können, dass sie diskutieren können, dass sie eigene Werte finden können, bevor eben TikTok-Clips ihnen diese mitliefern.
Und wen siehst du da am meisten in der Verantwortung? Schule, Eltern, beide gleich?
Bildungsinstitutionen. Also ganz zentral, dafür brauche ich ein pädagogisch-professionelles Konzept, um zu diesen Raum zu bauen, wo sie anfangen können, sich damit auseinanderzusetzen, selber die Erkenntnisse erlernen. Das kann ich nicht diktieren. Ich kann nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch oder das ist Fake News, das ist keine Fake News. Das ist nicht das, was sie brauchen. Sie brauchen einfach die Kompetenz, sich damit selber auseinanderzusetzen, das selber zu erkennen. Und vor allen Dingen, sie brauchen einfach wieder direkte Kommunikation. Denn darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Soziale Netzwerke verändern ganz stark die Kommunikation. Und die Face-to-Face-Kommunikation, die direkte, das Auseinandersetzen, das wirklich mit allen gemeinsam zu sprechen, auch Diskurse und Auseinandersetzungen in der Klasse auch auszuhalten, aber produktiv aufzulösen, das ist etwas, was soziale Medien eben auch wegnehmen, weil einfach Kommunikation anders stattfindet. Die stehen auf dem Schulhof und haben die Handys in den Händen. Das sind einfach so Momente, da fehlt ganz viel. Das heißt, es geht auch nicht nur um ein Social-Media-Verbot. Es geht auch darum, ein Handyverbot in Schulen, zumindest bis zu einer gewissen Klasse oder zumindest in der Grundschule. Und wenn es geht, auch darüber hinaus.
Finde ich interessant, dass du das bis zu einer gewissen Klasse ansprichst, weil ich mich auch gefragt habe, wenn es jetzt ein Verbot ab 13 Jahren zum Beispiel gibt und in der 7. Klasse hat die Hälfte, die schon Geburtstag hatte, ist jetzt auf Instagram und TikTok unterwegs und die andere kann nur zuschauen. Ich frage mich, wie das dann in der Praxis umgesetzt werden kann, ohne dass es da Ärger gibt.
Also erstmal ist es eine riesige Entlastung für Eltern. Das heißt, im Moment ist ja der Druck schon in der Grundschule. Meistens haben schon 3., 4. Klassen einen WhatsApp-Chat. Das heißt, da ist ein Druck drauf, du musst auf ein Handy zugreifen können. Und hier einfach eine Grenze zu setzen. Also bei uns in der Familie war einfach 12 Jahre. Das war hart durchzusetzen, aber sozusagen erst mit 12 gibt's das erste Handy. Und hier Eltern einfach einen Rahmen zu schaffen, dass sie sich einig sind, nee, das machen wir nicht. Wir lassen Kindern diesen Zeitraum, um sich selber erstmal zu finden, um wirklich erstmal Face-to-Face-Kommunikation zu lernen, um einfach ganz viel von dem sozialen Miteinander zu lernen, bevor sie dann eben in die sozialen Medien zu gehen. Und ja, es wird immer schwierig werden an der Grenze. Nichtsdestotrotz braucht es eine Grenze, weil im Moment ist diese Grenze irgendwo bei 8, 9 und manchmal schon darunter. Und diese Diskussion, einfach hier was wegzunehmen, einfach zu sagen, nein, das gibt's nicht. Entwickel dich erstmal, entwickel dein Gehirn, entwickel deine sozialen Kompetenzen und dann geh in die sozialen Medien.
Also ich wäre übrigens auch für ein Handyverbot an Schulen, also bis zu einem bestimmten Alter, weil das ist für mich was anderes. Und da greifen auch viele meiner Gegenargumente nicht, ja. Also ich meine, das lässt sich ja kontrollieren. Also man kann die Handys einsammeln, ja. Da gibt's keine Alternativwege. So, du hast halt kein Handy mehr, ja. Und ich finde, die Schule ist auch was anderes. Also etwas in der Schule zu verbieten, ist, finde ich, was ganz anderes als etwas in der Freizeit zu verbieten. Und da finde ich übrigens auch, ist die Studienlage klarer, weil da haben ja viele Länder auch schon so ein Handyverbot eingeführt in Europa. Da gibt's Erfahrungen. Also das, finde ich, da kann man auf jeden Fall drüber nachdenken.
Bei den Argumenten gegen ein Verbot wird häufig auch auf die Kinderrechtskonvention verwiesen. Da ist nämlich das Recht auf digitale Teilhabe festgeschrieben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf soziale Bewegungen wie Fridays for Future gucken, die haben sich ja auch zum allergrößten Teil online organisiert. Siehst du da irgendwie auch einen Einschnitt in die Meinungsfreiheit, wenn so ein Verbot kommen sollte bei uns in Deutschland?
Also ich würde jetzt nicht das ganz große Besteck rausholen und gleich mit der Meinungsfreiheit anrücken, aber es ist halt so, in dieser UN-Kinderrechtskonvention steht drin, dass Kinder ein Recht auf Unterhaltung und Information haben. Und mir scheint es schwer vorstellbar zu sein, dass man argumentieren kann, dass Social Media nicht auch zur Information und vor allem zur Unterhaltung dienen, ja. Es gibt ja in Australien jetzt auch einen 15-Jährigen, der dagegen klagt. Und der argumentiert da auch ähnlich. Also der argumentiert da auch, also erstens natürlich mit Durchsetzbarkeit und all das, aber der argumentiert auch damit, dass das seine Rechte beschneidet, die er halt hat als 15-Jähriger. Man muss auch sagen, ich meine, in dem Alter sind auch viele 14- und 15-Jähriger natürlich auch unterschiedlich weit. Und Ihm wird das halt jetzt verboten und er klagt dagegen und da wird man einfach mal abwarten müssen, was dabei rauskommt.
Um die rechtliche Lage in Deutschland nochmal kurz zu erläutern, also die meisten sozialen Medien haben in ihren AGBs ein Mindestalter von 13 Jahren, das lässt sich aber relativ leicht umgehen. Ich habe vorhin den Petitionsausschuss angesprochen, da waren sich eigentlich alle Vertreter der Parteien einig, dass so etwas kommen soll. Karin Prien, die Bundesfamilienministerin von der CDU, die hat sich für ein Verbot ausgesprochen, genauso ihre Kollegin im Kabinett, die Justizministerin Stefanie Hubig. Die Grünen sind dafür. Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, hat gesagt, Zitat, wenn wir das so einfach laufen lassen, käme das einem Verrat an unseren Kindern gleich. Und sein Parteikollege, Fraktionschef Jens Spahn, der hat soziale Medien mit Heroin verglichen. Der Einzige, der etwas aus der Reihe tanzt, das ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der hat so ein Verbot als, Zitat, totalen Quatsch bezeichnet. Aber wie erwähnt, der fällt da etwas raus. Die allermeisten sind sich da einig. Jetzt mal ganz naiv gefragt, Maja, warum ist bei so viel Einigkeit bisher so wenig passiert?
Da bin ich, glaube ich, die falsche Ansprechpartnerin, weil das, wo wir unseren Blick hinlenken, sind wirklich Kinder und Jugendliche und zu gucken, was brauchen sie. Ich würde auch gerne nochmal einfach eine andere Perspektive aufmachen. Was eröffnen denn soziale Medien? Gerade wenn ich ein Jugendlicher bin, zum Beispiel ein queerer Jugendlicher irgendwo auf dem bayerischen Land, dann habe ich vor 30, 40, 50 Jahren wirklich ein Problem gehabt. Dann konnte ich im Prinzip Teile meiner Identität überhaupt nicht verorten. Ich wusste nicht, dass ich nicht alleine bin auf dieser Welt. Und durch soziale Medien ist eben auch die Chance, weil da sind ganz viele, es gibt im Prinzip nichts, wofür es nichts gibt. Ich kann Menschen finden, die ähnlich ticken. Ich kann Menschen finden, die eine ähnliche Einstellung haben, die mir über Probleme helfen und so weiter. Das heißt, gleichzeitig neben den Problemen sind eben auch Chancen da. Eben die soziale Vernetzung, gerade wenn es um die Identitätsfindung geht, die ja in der Adoleszenz einfach ganz zentral ist. Wer bin ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin in diesem Leben? Dann bieten soziale Medien mit einmal eine Erweiterung des Horizontes, wie sie so vorher einfach nicht da war. Und das eröffnet natürlich ganz viele Chancen. Da steckt ganz viel an Potenzial drin. Aber dafür brauche ich Medienkompetenz. Dafür brauche ich erstmal eine Identität, die erstmal sagt, hier bin ich, hier stehe ich. Und zur Sache mit der Politik, frag mal da drüben.
Dann Christian.
Also warum tut sich die Politik mit so einem Verbot schwer? Ich glaube, weil es eben schon auch Argumente dagegen gibt, die man ernst nehmen muss. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Politik ganz gerne diese Forderung transportiert, weil sie halt sehr populär ist. Ja, ich meine, es ist ja, wie gesagt, ich meine, das sind ja reale Probleme, über die wir hier reden und die erlebt jede Familie, jedes Elternteil am Küchentisch jeden Tag, ne? Aber ich glaube, dass man damit so ein bisschen den komplizierteren Weg umgeht, nämlich sich zum Beispiel wirklich mal mit den Tech-Konzernen anzulegen. Also man könnte ja wirklich was an diesen Algorithmen machen. Man könnte ja zum Beispiel verbieten oder regulieren, warum muss es denn auf TikTok so sein, dass wenn ich das Video zu Ende geguckt habe, dann gleich das nächste Video kommt? Warum muss es denn so sein, dass wir diese suchtmachenden Mechanismen haben, also wo zum Beispiel diese ganzen Meldungen, du hast das verpasst und schau doch da mal rein, also diese ganzen Notifications, das ist ja alles Bullshit. Also das ist ja alles Quatsch und da muss man ansetzen. Also, dass das nicht geht, das leuchtet mir total ein. Und da muss man halt dagegen vorgehen. Aber es ist natürlich für einen Politiker einfacher, irgendwie so ein Verbot zu fordern, wo er weiß, das kommt wahrscheinlich eh nicht, weil es ehrlich gesagt auch eine EU-Angelegenheit ist, ja, als halt wirklich mal zu sagen, okay, wir schränken jetzt die großen Tech-Konzerne so ein, dass sie eben diese süchtig machenden Algorithmen ein bisschen zurückfahren müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen dahinter steckt, hinter diesem Fordern, 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 ohne dass es halt jemals wirklich zu einer Realisierung kommen kann.
Christian hat das gerade als populäre Forderung bezeichnet und das belegen auch Zahlen. Das IFO-Bildungsbarometer hatte danach gefragt und da kam das Ergebnis raus, dass 85% aller Erwachsenen für ein solches Verbot sind und sogar auch rund die Hälfte der Jugendlichen, die da befragt worden sind. Ein anderer Punkt, den Christian noch angesprochen hat, Australien als großes Testlabor. Was können wir denn da lernen?
Ja, zum einen können wir einfach sehen, was passiert. Also wo finden Kinder, Jugendliche Umwege? Welche Verbote funktionieren wirklich? Wie geht die Tech-Industrie damit um? Das heißt, wir können ganz viel einfach sehen, was passiert auf der politischen Ebene. Ich würde aber auch nochmal auf die pädagogische Ebene schauen. Was passiert, wenn wir das wegnehmen? Finden Kinder, Jugendliche andere Wege? Wo entstehen Freiräume? Wie können wir auf diese Freiräume dann wiederum pädagogisch einwirken? Denn nochmal, das, was wir vor allen Dingen brauchen, ist Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen.
Maja Götz, Christian Schiffer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das war BR24 Medien zur Frage, ob es ein Alterslimit für Social Media braucht. Diese und andere Folgen wie immer zu finden in der ARD Audiothek. Und da kann ich besonders den Podcast des ARD Weltspiegels empfehlen. Der hat nämlich Anfang des Monats in einer Folge einen genauen Blick auf das Verbot in Australien geworfen. Ich bin Jasper Ruppert, bis zum nächsten Mal.